Ja, herzlich willkommen zu den Garderobengesprächen. Ich sitze hier mit zwei reizenden Damen und freue mich auf die Fragen. Zu meiner linken Seite in einem blauen Ensemble von der Firma Brutnisnyabnischken aus der Ukraine sitzt
Lea Weiß, die Schwester von Sophia Weiß.
Ja, Sophia wird ausgestattet von der Firma Klawutke und Co. aus Berlin-Spandau. Ein völliger Blödsinn, den wir hier erzählen. Ein solcher Schwachsinn alles. Meine Frau filmt das Ganze auch noch.
Ach, das ist schön, dass die Elena auch hier ist. Wir waren eben gerade schon richtig schön essen.
Schön.
Und
was
gegenüber?
Gab's denn?
Bei uns gab es Indisch.
Ach nee, ich war ja dabei, Entschuldigung.
Und bei dir gab es Sushi. Was ist denn los?
Witzig heute.
Gegenüber von uns sitzt, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, Hugo Egon Balder.
Wir freuen uns sehr, dass du mit uns aufnimmst.
Tach.
Tag, moin. Tag, sagt man hier in Ostwestfalen. Wir freuen uns sehr. Normalerweise stelle ich gerne immer den Gästen die Frage, so willst du dich erstmal ein bisschen selber vorstellen, Werdegang etc., aber das ist hier eigentlich gar nicht so krass nötig.
Das dauert auch lange, Stunden
eben.
In dem Alter.
Ich würde aber gerne von dir wissen, Hugo, wie waren so deine Anfänge?
Schön.
Im Bereich, also du hast bei uns auf der Bühne gestanden, deswegen kommt auch hier jetzt der Kontakt her.
Mhm. Ne? Mhm. Ich gehöre zu den, wie soll ich das ausdrücken, zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, die wirklich sagen können, dass ihr ganzes Leben zu 99% aus Glück bestand. Mhm. Natürlich ist da auch ein bisschen Arbeit dabei, das will ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber man braucht ja immer Glück. Und wenn man kein Glück hat, dann ist das alles furchtbar. Ich kenne zum Beispiel ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich kenne ganz viele Musiker und Musikerinnen, die einfach großartig sind, die kein Schwein kennt, weil sie einfach kein Glück hatten. Das ist traurig. Es gibt auch viele Leute, die sehr bekannt sind und nichts können.
Sehr
das
schön.
Ist auch traurig.
Ja. Das hat
aber
viel mit Vitamin B zu tun.
Also bei mir war das alles ein bisschen anders. Bei mir hat alles durch einen riesigen Zufall angefangen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mein Vater wollte, dass ich Jura studiere, da hatte ich keinen Bock. Ich wollte an sich Musiker werden, habe mit 4 Jahren schon Klavier gelernt, bin dann Musiker geworden, war Schlagzeuger in der Band und ganz jung, da war ich 15 oder 14 oder 13, als ich angefangen habe zu spielen. Und wusste nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich angefangen, Kunst und Grafik zu studieren in Berlin. War auch nichts für mich, hatte ich auch keine Lust. Und dann habe ich auf der Straße eine ehemalige Klassenkameradin getroffen, Simone. Die war auf der Schauspielschule, auf der Max-Reinhardt-Schule in Berlin. Und hat gesagt, geh doch auf eine Schauspielschule, aber geh nicht zur Max-Reinhardt, geh zur Else Bongers, eine ganz bekannte Lehrerin. Dann habe ich dann gesagt, ja, was muss ich da machen? Ja, Vorsprechen. Also Casting heißt das heute, früher hieß das Vorsprechen. Und da musste man einen Monolog auswendig lernen, das habe ich gemacht. Der ging voll in die Hose, aber sie hat mich genommen. Sie hat gesagt, du wirst Komiker.
Ach, okay.
Und dann bin ich da geblieben. Da war ich bei Else Bongers. Da gingen so Leute raus und rein wie Horst Buchholz, Hildegard Knef, Götz George, die waren da alle. Mhm. Und ich als kleiner 20-Jähriger war dann. Und bin dann mit 23 Jahren sofort ans Schillertheater gekommen in Berlin, großes Staatstheater.
Mhm.
Da war ich dann 7 Jahre, alles Glück, reines Glück. Da war ich 7 Jahre und nach 7 Jahren hatte ich die Schnauze voll und habe mich dann beworben bei Radio Luxemburg, weil ich da mal hin wollte. War Frank Elstner mein Chef und da war ich bis 1990 bei Radio Luxemburg beim Radio und dann ging es Fernsehen los. Und so ging das immer weiter.
Verrückt.
Und da muss man wirklich von Glück sprechen. Natürlich muss man arbeiten, ein bisschen was tun. Aber Talent reicht nicht. Ein bisschen was arbeiten ist immer
das
gut.
Stimmt. Ja. Das stimmt. Ich finde, du bist ja ein fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Also jeder kennt dich, du bist ja echt wirklich ein bunter Hund. Gab es für dich so ein Schlüsselerlebnis, was deine Karriere maßgeblich geprägt hat? Also würdest du jetzt sagen, irgendwie Frank Elstner hat mir damals geholfen, irgendwie ins Fernsehen zu kommen oder so?
Naja, geholfen nicht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe im Theater vor allen Dingen viel gelernt. Mein Vater ist ziemlich früh gestorben, da war ich 20. Und ich hatte auf dem Schillertheater mit Stefan Wigger, einem sehr bekannten Schauspieler, hatte ich so einen Vaterersatz. Und der Mann hat mir viel beigebracht.
Mhm.
Zum Beispiel hat er mir beigebracht, dass man pünktlich sein muss.
Warst du heute?
Ja. Seitdem bin ich überpünktlich. Und er hat mir beigebracht, dass es nicht reicht, wenn man wenn man etwas nur einmal probiert und dann nicht mehr. Also er hat mir viel beigebracht, was Bühnenarbeit angeht. Und da habe ich eine Menge gelernt. Ich habe eine Menge gelernt von Frank Elstner, was Radio angeht. Ich habe eine Menge gelernt von anderen Menschen, was Fernsehen angeht, von Hans Rosenthal zum Beispiel. Aber wichtig ist immer, dass man das macht oder das, was man macht, dass es einem Spaß macht. Denn das überträgt sich auf die Leute.
Wer oder was inspiriert dich?
Oh, an sich keiner.
Okay.
Nö, also inspirieren. Muss man nachdenken, ob es da jemanden gibt. Aber ich glaube, naja, nee, es gibt Sachen, die man gesehen hat im Leben, wo man sagt, das ist ganz gut. Aber man will es ja nicht imitieren. Man muss nur versuchen, dass man sein eigenes Ding behält irgendwie. Nicht?
Was ist denn mit so Momenten, also ich gehe jetzt nochmal ins Detail, wenn du so, es gibt ja auch mal irgendwelche Tiefs oder Höhen, ne? Also das ist ja immer unterschiedlich. Wie schaffst du es dich, wenn du irgendwie mal so eine Flaute hast oder so, dich zu motivieren oder abends, wenn du keinen Bock hast? Gibt es da irgendwie was,
wo du sagst? Ja, du musst ja abschalten. Es gibt einmal das Private und einmal das Geschäftliche. Mhm. Nicht? Und also wenn ich meine Arbeit mache, dann bin ich motiviert in dem Moment. Du stehst ja auf der Bühne auch. Ich habe ja ganz lange Theater gespielt, jetzt mit Heinersdorf, also knapp 16 Jahre fast. Da habe ich auch gespielt mit über 40 Fieber und so. Das merkst du nicht mehr, wenn du auf der Bühne stehst. Mhm. Dann ist das Adrenalin so groß, dass du es nicht mitkriegst. Und das hilft dann auch. Und da muss man sich dann ein bisschen zusammenreißen. Aber das funktioniert, das geht.
Du hast eben gerade gesagt, du hast beim Radio angefangen, dann kam das Fernsehen dazu, es hat alles so seinen Lauf genommen. Hattest du wirklich Ziele dazwischen drin? Also, dass du sagst, okay, ich möchte das und das erreichen, habe ich abgehakt, das nächste. Oder hat sich das dann wirklich so ergeben und du bist einfach ja, mit dem Flow mit?
Hat sich alles so ergeben. Ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, auch kein ehrgeiziger Mensch. War ich schon in der Schule nicht, auch im Sport nicht. Deswegen bin ich kein großer Sportler, weil mir war es immer völlig wurscht, ob ich gewinne oder verliere. Hauptsache, ich hatte Spaß. Und so war es in meinem Job auch. Ich hatte nie irgendein Ziel. Das hat sich alles so ergeben. Das war alles irgendwie Zufall, dass dann irgendeiner kam und sagte, ich habe eine Idee, kannst du nicht mal eine Sendung machen, wo du so beschissen bist, dass du anschließend eine Torte ins Gesicht kriegst? Aus dem Ding ist dann alles nichts ohne entstanden, wo ich mit Heller angefangen habe, 1988. Das waren alles so plötzlich Ideen, die man. Aber es wurde nicht geplant. Es war alles Zufall.
Mhm. Crazy. Wann hat das mit der Comedy bei dir angefangen?
Oh. Da gab es das Wort Comedy noch gar nicht bei mir. Also es ging schon damit los, dass ich schon, als ich am Schillertheater war mit Stefan Wigger, also mit meinem Ziehvater damals, ein Programm gemacht habe. Das heißt nicht ich mit ihm, sondern er mit mir. Es gab ein Kino in Berlin. Und in diesem Kino traten viele Leute auf, auch aus dem Theater, machten Lesungen und so weiter und so weiter. Und Stefan Wigger hatte ein Programm, das hieß Stefan Wigger kitscht musikalisch und Balder stümpert dazu auf seinen Instrumenten. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie schön das ist, wenn nach 2 Stunden das Licht angeht und man blickt in, wie viele Leute gingen rein, 150 Kapitol Dahlem hieß das Kino. Man blickt dann 150 Gesichter, die nicht mehr können vor Lachen. Da habe ich gedacht, das ist es. Das musst du machen. Das macht Spaß. Ja, das war so der Anfang.
Ich habe ja so ein paar YouTube-Videos von dir gesehen und so von der Comedy, also wo du Comedy machst oder mal so erzählst. Du bist ja auch immer recht forsch, würde ich jetzt mal so behaupten. Also viel. Du machst ja auch viel ab und zu Satire oder auch mal schwarzer Humor, den du mit reinbringst und so. Wie schaffst du es heute oder wie stehst du heute zu diesem Thema oder zu vielen Sätzen, die du gesagt hast damals? Weil heute ist ja die Gesellschaft so ein bisschen sensibler geworden. Würdest du es genauso raushauen noch?
Ja, das ist mir völlig wurscht. Es ist mir wirklich völlig wurscht. Ich glaube auch nicht, dass in meinen Augen ist die Gesellschaft nicht sensibler geworden, sondern die Gesellschaft ist einfach dämlicher geworden, weil es geht, mittlerweile geht es um Sachen, wo ich denke, Kinder, jetzt ist aber wirklich gut, also nun reicht es, nun reicht es aber auch. Also wenn Udo Lindenberg in Besonderzucht nach Pankow das Wort Oberindianer nicht mehr singen darf, dann hört es bei mir auf. Also da ist irgendwann ist Schluss. Und ich glaube, es wird alles ein bisschen übertrieben und wir kommen so weit irgendwann, dass überhaupt keiner mehr was sagen darf, weil alles falsch ist, was man sagt. Und da möchte ich nicht hin.
Das stimmt. Ich finde aber auch viele Comedy-Formate so aus den 80ern oder 90ern, wenn ich jetzt an Tom Gerhardt zum Beispiel denke, was Hausmeister Krause angeht und so, ne? Was glaubst du, was hat denn da, also den Humor von damals so nachhaltig gemacht, dass der jetzt immer noch da ist? Ich meine, dein Humor ist ja auch noch viel geblieben. Du bist immer noch so erfolgreich in der Branche, ne?
Ja. Naja, also Tom Gerhardt, das war ja, Tom Gerhardt hat, ja, hat den Humor getroffen, der Leute, die auch einen Dackelclub wirklich haben. Und das war natürlich alles von ihm verarscht und alles karikiert. Und es war auch sehr passend zur damaligen Zeit. Sowas funktioniert an sich immer. Das funktioniert immer, wenn du etwas aufs Korn nimmst, was so die Deutschen so ausmacht. Nicht? Mhm. Also ein Dackelclub, sowas zum Beispiel. Und ja, diese ganze Hausnummer, Hausmeister Krause-Nummer, dann auch dieser rheinische Dialekt dazu noch. Also das stimmt. Das kannst du heute auch noch machen. Das funktioniert auch.
Bezogen jetzt nochmal darauf, ob man aufpassen muss, was man sagt, etc. Gibt es da bei der Zusammenarbeit mit Kollegen manchmal so Schnittstellen, wo du sagst, oh, jetzt passt er mir aber so ein bisschen zu sehr auf? Oder in der Wortwahl auch, vor allem im Fernsehen würde mich das interessieren, gibt es da wirklich Kollegen, die wirklich genau darauf achten, was sage ich jetzt, was sage ich nicht? Fällt das auf?
Also bis jetzt nicht. Okay. Das liegt aber daran, dass es meistens Kollegen sind, die nicht sehr viel jünger sind als ich. Mhm. Obwohl sie schon jünger sind, aber nicht sehr viel. Mhm. Also ich arbeite ja ganz selten mit 12-Jährigen und 15-Jährigen zusammen, wo das dann vielleicht ein bisschen stärker ist. Mhm. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die sind alle im Prinzip, denken die so wie ich und sagen, es ist ja alles grauenhaft. Ich möchte einfach das sagen, was ich sagen möchte. Punkt.
Ja, richtig.
Nee, ja.
Gibt es einen jungen Comedian, von dem du denkst, dass er oder sie das Zeug haben könnte, jetzt nochmal neu in der Comedy-Welt durchzustarten oder die zu revolutionieren?
Da gibt es eine ganze Menge, aber die sind auch nicht mehr so jung. Und die gibt es ja auch schon eine ganze Weile. Da sind dann alle über 30 oder zumindest oder ab 40. Das ist ja auch schon Nachwuchs heute.
Ja.
Die ganz Jungen, das kann ich nicht sagen, weil ich mich da nicht so auskenne. Dazu müsste ich einfach mehr rumreisen und mehr gucken. Aber das ist bei mir auch eine Zeitfrage.
Hast ja keine Zeit,
wollte ich sagen. Jetzt momentan habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber auch nicht mehr so viel. Aber das ist halt alles ein bisschen schwierig dann. Ne?
Ja, wie ist denn das so, das Gleichgewicht irgendwie zu finden zwischen Privatleben und Arbeiten?
Das ist kein Problem.
Ja?
Ja, das ist kein Problem.
Nimmst du Elena halt mit?
Ja, die ist ja sowieso immer dabei.
Ja.
Ich brauche ja jemanden, der mich pflegt in dem Alter.
Das ist ja schön. Ach, wie schön. Ja. Wie stehst du zu Social Media? Finde ich auch. Wir haben jetzt ja die Kameras hier aufgestellt und so. Ich meine, die Welt ist jetzt halt viel, viel schnelllebiger geworden und so. Ne? Es gibt ja auch viel mehr Comedy-Formate, also sei es irgendwie auf Instagram oder TikTok, dann stellt irgendwer ein Video online und so und ist dann ja schon bekannt und so. Ne? Das ist ja, wie stehst du dazu? Findest du das gut? Macht dir das Angst?
Nö, macht mir keine Angst. Das ist halt die heutige Zeit. Das ist halt so. Ich kenne mich damit nicht so aus, weil ich einfach schon zu alt bin. Dafür habe ich ja eine Frau, die das macht, die kümmert sich drum. Und ich habe auch zwei Kinder, die 23 und 24 sind, die erklären mir das dann alles. Ich finde das alles okay, das ist die Zeit heute. Ich finde es nur schlimm in dem Moment, wo ein Mensch in meinem Alter versucht, sich so zu geben, als wenn er plötzlich 18 ist.
Mhm.
Also ich möchte das nicht. Ich möchte das auch in Social Media nicht. Also es gibt ja einige, die es versucht haben und die dann auch ziemlich viel auf die Birne bekommen haben. Also man sollte, ich werde 75 jetzt in diesem Jahr. Was soll ich mich jetzt hinstellen und sagen, ey geil, und ich versuche dann so zu reden. Da würde ich mir selber doof vorkommen. Nicht? Und ich habe auch bei Social Media, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber da gibt es ja Leute, die das können. Und das ist dann in Ordnung.
Das stimmt.
So gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Meistens. Welches Projekt für dich war jetzt so in den ganzen Jahren das Bedeutendste? Hast du da irgendwas, wo du jetzt so noch zurückdenkst
und denkst so? Oh. Nee, da gibt es mehrere. Ich habe also auch, man macht ja auch viel Schrott. Nicht?
Also bei mir, und was war das Schrottigste?
Ach, hör auf, ich habe so viel Schrott gemacht. Das Schöne ist, dass es keiner mehr weiß, weil es auch keiner gesehen hat. Das ist das Gute. Nein, aber es gab immer Sachen, die für mich immer ein Highlight waren. Also Alles nichts oder mit dem wir angefangen haben, war ein Highlight einfach, weil es einfach neu war. Und es war eine völlig andere Zeit. Es gab keine Zuschauerquoten und bei RTL konnte man machen, was man wollte. Die Chefs haben einfach gesagt, mach einfach mal.
So. Kann man das jetzt immer noch?
Nee, schon lange nicht mehr.
Hm,
nee, okay. Da hat sich vieles geändert. Das sind alles jetzt richtig große Unternehmen geworden, die darauf achten, dass sie Geld verdienen. Und so ist das nicht mehr. Das war ja die Anfangszeit vom Privatfernsehen, da war alles möglich. Mhm. So, und dann kam RTL Samstagnacht, das ich dann als Produzent gemacht habe, was auch ein Riesenzufall war, wie wir das alles hingekriegt haben. Natürlich glaubt man daran, dass das ein Erfolg wird, aber wenn es dann wirklich einer wird, dann ist man wirklich auch ein bisschen überrascht und sagt, Mensch, ist ja toll, dass wir es also hingekriegt haben. Und dann mit Genial daneben, das war halt eine tolle Idee, da haben sie mir auch erzählt, das funktioniert nicht. Das machen wir jetzt seit 20 Jahren. Nee, macht alles Spaß. Ist alles schön. Alles gut. Und natürlich die ganze Theaterzeit auch, klar.
Wie würdest du dich, wenn du jetzt nochmal eine Chance hättest, in irgendeinem Theaterprojekt mitzumachen, ne? Gibt es irgendwas, wo du dich besetzen würdest, was du immer machen wolltest und ein Wunsch war? Sommernachtstraum Oberon oder whatever?
Nein, gibt's nicht.
Gar nicht?
Nein, momentan mache ich Theaterpause.
Ja.
Und telefoniere öfter mit Herrn Heinersdorf, der ja auch, dem ja auch das Theater im Klosterplatz hier gehört in Bielefeld mittlerweile. Und der versucht mich immer noch zu überreden, dass wir wieder was machen. Ich sage, ja, wir machen irgendwann mal wieder was. Und dann schreibt er irgendwann wieder mal ein Stück. Und dann weiß ich schon, dass das wieder gut wird. Aber wann das sein wird, weiß ich nicht. Aber jetzt so eine Idee, was ich unbedingt spielen möchte, nee, habe ich nicht. Er arbeitet wohl gerade oder hat mir erzählt, er will versuchen, ein Stück zu schreiben mit dem Titel Waldbrand auf hoher See. Das ist aber eine Geschichte, die entstanden ist, als wir im Chiemgauer Volkstheater waren. Da haben wir ja ab und zu mal mitgespielt. Dass dort der Bauer, wo wir immer wohnten, der Sepp mal erzählt hat, dass die ein Theaterstück aufführen wollten in so einer Laiengruppe. Und da war ein Typ, der hatte eine Druckerei und der sollte Plakate drucken. Und dann hat er den gefragt, ja, ich muss die Plakate drücken, wie heißt das Stück denn? Und die hatten noch keinen Namen und da hat er aus Quatsch gesagt, das Stück heißt Waldbrand auf hoher See und da hat er Plakate wirklich gedruckt. Weil das völliger Schwachsinn. Ja. Und Heinersdorf hat gesagt, er will ein Stück schreiben, das so heißt. Jetzt bin ich mal gespannt, okay. Vielleicht spiele ich ja da mit in ein paar Jahren, man weiß es nicht.
Geil, witzig.
Ja. Thema Theater, Bühne und Fernsehen, was machst du lieber?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist, also beides ist schön. Fernsehen ist insofern schön, weil man da ja im Prinzip die Möglichkeiten, die man selber erfunden hat, ausschöpfen kann, wenn man es selber alles macht. Man kann da ein bisschen rumspinnen. Man hat natürlich nicht sofort die Zustimmung des Publikums oder die Ablehnung, weil man das ja nicht weiß. Das erfährt man irgendwann später, wenn die Quoten raus sind. Im Theater weiß man es sofort. Nicht? Das ist das Schöne an der Sache vom Theater, dass man auf der Bühne steht und sofort eine Rückmeldung kriegt. Nicht? Und ich bin ja immer der Meinung, dass eine Komödie schwerer ist als ein Drama.
Ja.
Weil wenn ich ein Drama spiele, ist es völlig normal, dass die Menschen im Zuschauerraum ergriffen sind. Wenn ich eine Komödie spiele und keiner lacht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Stück ist scheiße oder ich.
Ja, das stimmt. Das ist, ja, ehrlich. Das ist ja, echt, ist so. Also das ist echt, ja.
Da muss man dann aufpassen.
Ja, hattest gut. du schon mal so einen Moment, wo du gezweifelt hast?
Nee, also in den Stücken von Heinersdorf noch nicht einmal, nein. Nein.
Ja, ist ja super.
Nein, nee, also wirklich nicht. Da gab es noch nicht ein, ich hab da auch schon mal drüber nachgedacht, gab es sowas? Nein, gab es nicht. Das war alles, die Leute haben sich immer alle gefreut. Ich weiß noch, dass wir mit irgendeinem Stück, ich weiß nicht mehr mit welchem, haben wir gespielt in der Schweiz, in Bern. Und die Stücke von Heinersdorf sind ja alle, wie wir wissen, alles Komödien. Sind alles Komödien. Komödien sind ja dazu da, dass die Leute sich unterhalten und auch lachen. Und wir spielten irgendwie ein Stück in Bern, 2 Stunden, es kam null Reaktion. Wirklich null. Gar nichts. Und da hatten wir so den Moment, dass wir schon während der Vorstellung gedacht haben, was machen wir hier? Und als das Stück fertig war, sind wir aus dem Theater raus, da standen draußen 300 Menschen und haben sich bedankt, haben gesagt, dass sie sich noch nie so amüsiert haben.
Schön.
Das ist lustig. Schweiz.
Ja, oder Ostwestfalen.
Die Schweiz ist halt neutral. Ne?
Ja. Ja, das war schon eine tolle Erfahrung. Aber da hat man wirklich so einen Moment, wo man sagt, oh, war ja, hier läuft aber alles schief heute. Aber war nicht. Die haben sich sehr gefreut, konnten es nur nicht zeigen.
Das ist auch, glaube ich, unheimlich schwierig auf der Bühne, wenn man merkt, okay, es kommt keine Reaktion, sich da selber so zu motivieren, dass man weiter so spielt. Ne?
Ja, naja, das kann so sein, das habe ich noch nie erlebt.
Okay.
Gott sei Dank nicht. Wirklich noch nie.
Schwein gehabt.
Ja, viel Glück gehabt.
Oh, das wäre gar nichts für mich, so auf der Bühne.
Naja, könnte ich auch nicht. Du musst ja auch kontern können. Hugo kann ja immer super kontern.
Ja, ich kann das nicht.
Ja, das kriegt man mit der Zeit. Guck mal, ich war im Kabarett 2 Jahre, im Komödien in Düsseldorf, 2 Jahre mit Harald Schmidt zusammen. Da lernst du, auf Publikumsrufe zu reagieren. Und wenn da einer was hochruft und hat einen Lacher und du bist nicht besser, dann halt die Klappe. Ganz alte Geschichte.
Krass, ja. Aber
du kannst nur erwidern, wenn du besser bist. Bei meiner Frau klingelt übrigens gerade das Telefon, aber es macht nichts. Sie ist noch neu in dem Beruf. Sie weiß nicht, dass man das Handy ausmachen muss.
Das ist nicht schlimm.
Geh ruhig, Geschätzten, geh ruhig, telefonier ruhig. Wir möchten jetzt gerne
wer
zuhören.
Wer ist denn da? Wir hatten das tatsächlich bei René mal.
Ja.
Dass, wir hatten die Aufnahme, weißt du noch? Ja, und da saßen Büro. Wir im Büro und dann ging das Kartentelefon.
Ach du liebe Scheiße.
Und so, und dann so, Komödie am Klosterplatz, Heinersdorf, guten Tag und so. Und dann legte der nochmal den Hörer, also ganz kleinen Moment, Lea, wie viel kosten hier die Karten?
Ja, er weiß es nicht, ihm gehört nur das Haus. Alles gut,
So ist es. Wie lange brauchst du in der Garderobenzeit vor der Vorstellung? Wann kommst du?
Ja, ich bin immer ziemlich früh da, weil ich hasse es wirklich auf den letzten Drücker, im Gegensatz zu Heinersdorf. Mhm. Heinersdorf kommt ja, wenn das Stück um 20 Uhr anfängt und er von Anfang an dabei ist, kommt er gegen 10. Also bei Heinersdorf ist es so, das muss man auch mal offiziell sagen, das ist jetzt nicht erfunden. Wir haben schon so oft erlebt, dass wenn wir irgendwo gespielt haben, wenn wir auf Tournee waren und wir fingen um 20 Uhr an und dass um 5 Minuten vor 20 Uhr das Telefon bei mir klingelte, mein Handy, und Heinersdorf war am Apparat und sagte, ich bin in der Stadt, fangt schon mal an.
Geil, ja.
Und dann Knöller. Wissen wir, dann können wir auch schon anfangen. Ja, so ist das. Ja.
Das ist genauso wie, als ihr Aufguss hier gespielt habt und Bernd auch erst so irgendwie, wann ist der dran? Ja. Kurz vor der Pause oder so?
Ja.
Da hat er vorne noch Gastro, hat er noch ein paar Gläser mit.
Ja, natürlich. Ja. Nein, also Heinersdorf kommt immer sehr spät. Ich bin immer ziemlich früh da. Ich brauche vorher meine Ruhe.
Ja.
Ich muss mich da schön in die Garderobe hinsetzen. Ich habe ja bis letztes Jahr, 12. August habe ich noch geraucht.
Ach, rauchst nicht mehr?
Seit dem 12. August 24 rauche ich nicht mehr.
Das ist gut.
Ich habe nach 62 Jahren aufgehört zu rauchen.
Krass. Ja. Kann man das so einfach? Wie hast du es geschafft?
Ja, kann man. Ja, braucht meine Frau. Kann man.
Hast du einfach aufgehört?
Von einer Sekunde auf die andere. Einfach,
krass.
Einfach aufgehört.
Gab es einen Grund?
Ja, meine Frau hat gesagt, ich soll mit dem Husten aufhören.
Ja, und jetzt ist es so einfach, geht
es. Dann habe ich gesagt, ja, wie soll ich denn das machen? Und dann hat sie ja auf zu rauchen. Dann hat sie an sich recht.
Ja.
Dann habe ich aufgehört. Ja. Außerdem ist es, man muss auch mit 75 ein bisschen mehr an seine Gesundheit denken. Man ist nicht mehr der Jüngste und man weiß nicht, was alles passiert. Ich meine, ich bin zwar laufen beim Doktor, aber trotzdem. Und da ist es ganz gut. Ja, habe ich aufgehört. Und früher war ich halt ziemlich früh in der Garderobe, weil ich ja immer noch kurz eine rauchen gegangen bin. Das fällt jetzt weg.
Ja.
Aber ich brauche vorher immer so ein bisschen Ruhe. Ich muss mich da so hinsetzen, muss mit den Kollegen ein bisschen quatschen und so.
Ist das so dein Clou? So kommst du runter und so? Das reicht dir dann auch?
Wenn wir um 8 Uhr anfangen, bin ich meistens so 7:15 da. Dann habe ich eine Ruhezeit. Heinersdorf kommt dann, wie gesagt, 3 Minuten.
Um 10.
3 Minuten nach 10. Und,
du bist demnächst aber wieder hier, auch in Bielefeld, ne?
26. März bin ich hier. Ich mache jetzt ein Soloprogramm. Das heißt, erzählt es bloß nicht weiter. Und habe gedacht, was mache ich denn da? Und ich erzähle einfach aus 75 Lebensjahren.
Ja, kannst du ja auch super machen.
Gibt viel zu erzählen. Es gibt auch viele Sachen, die Leute noch nicht wissen, die sie aber dann wissen.
Boah, wir sind gespannt, super. Ja. Du bist einen Abend nur da, ne?
Ein Abend.
Ein Exklusiv.
Und dann kann man rausgehen aus dem Theater und sich überlegen, was war jetzt wahr und was hat er so.
Ich setze mich auf jeden Fall rein. Das ist wahrscheinlich genauso eine Nummer wie Play That Goes Wrong in London zum Beispiel, wenn im Theater immer alles schief geht und so, aber hundertprozentig ist das alles schon passiert.
Ja, klar. Mhm. Ja, ja,
man glaubt die wildesten Sachen nicht.
Ja,
das ist echt verrückt.
Ja, es gibt viele Sachen. Ich habe wirklich viel zu erzählen.
Wir sind sehr, sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Ne? Und da hast du die Garderobe auch ganz für dich allein.
Ach, schön, ja. Ich brauche, glaube ich, da keine Garderobe.
Nicht? Nein?
Brauche ich nicht. Ich komme schon so, wie ich fertig bin.
Ja, gut. Ach, super. Geht. Hast kein Kostüm oder so?
Nee, ich habe kein Kostüm.
Ziehst einfach das an, was gerade da ist, oder
ja,
was?
Ja, ich guck mal, was ich so anhabe.
Ach, geil.
Nein, ich war schon, also ich gehe jetzt nicht also wie so ein Furz darum. Ich mein,
ich sehe gerade bei euch beiden, ihr habt beide, sind das eure Eheringe?
Ja.
Hugo hat nämlich so einen richtig fetten Totenkopf, also so einen Ring am Finger. Und Ellen hat den auch.
Beides der gleiche.
Ich wollte nämlich gerade fragen, woher du den hast und was das für eine Bedeutung hat. Genau. Aber dann habe ich Ellen da noch kurz angeguckt.
Es gab einen Laden in Hamburg, Pirate Style, von meinem Freund Fritz. Ja. Den hat aber nicht mehr den Laden. Und da haben wir die Ringe und da haben wir noch einen kleinen Brillanten reinmachen lassen. Und dann
Du hast in Hamburg ein Lokal, ne?
Ich habe in Hamburg, ja, ich bin Teilhaber eines Lokals, ja.
Mhm. Das wusste ich auch nicht.
Ja. Es gibt eine Kneipe in Hamburg, Zwick, die gibt es schon seit 50 Jahren.
Ja.
Oder noch länger, 50 jetzt, doch 50. Da waren schon alle drin, also von Rolling Stones angefangen bis alle waren in
der. Hast du die alle kennengelernt?
Nee, da war ich noch nicht da. Und der Uli Salm, dem gehört die Kneipe, und wir haben seit 2010 haben wir ein zweites Zwick aufgemacht am Millentorplatz am Anfang der Reeperbahn, mit Live-Musik, und da bin ich Teilhaber.
Trittst du da manchmal auf?
Manchmal spiele ich mit, ja. Setze ich mir ein Keyboard oder ein Schlagzeug.
Das ist so cool. Wir haben so viel gemeinsam. Mhm. Ich habe nämlich auch Schlagzeug gelernt. Ich kann Schlagzeug, und wir haben am selben Tag Geburtstag.
Da ist
das reicht also, ja schon.
So muss das sein.
Und Sushi mögen wir auch. Siehst du, sind schon drei gemeinsam.
Verrückt. Wahnsinn.
Ach, geil. Hugo, wir danken dir, dass du dich kurz zu uns gesellt hast hier.
Gerne.
Und jetzt Teil der Garderobenfamilie bist. Quasi.
War mir eine helle Freundin.
Garderobenliebhaber.
Natürlich.
Ja. Ach, sehr schön. So. Schön, dass du da warst.
Ja, tschüss.
Bleib anständig.
Tschüss. So, tschüss.
Ciao.